Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Sie sind gelähmt, können nicht sprechen, nicht mit den Augen blinzeln, nur der Geist ist wach. Mediziner nennen das completely locked in, komplett eingeschlossen. Eine Kommunikation mit solchen Patienten war bisher nicht möglich. Ein Team des Schweizer WIS-Instituts um den Neurobiologen und emeritierten Professor der Uni Tübingen, Nils Bierbaumer, hatte bereits vor anderthalb Jahren erklärt, eine Lösung dafür gefunden zu haben und in einer Studie dann dargelegt, wie sich Patienten mithilfe einer Gehirnkappe mit Infrarotsensoren verständlich machen können und zumindest einfache Ja-Nein-Fragen beantworten können. Es schien eine kleine Sensation. Nun gibt es heftige Kritik an der Studie. Unter anderem weist ein Tübinger Informatiker auf eklatante Fehler bei der Datenauswertung hin. Damit befasst hat sich Volkert Wildermuth, Biochemiker und Wissenschaftsjournalist. Schönen guten Tag im Studio.
Hallo.
Vielleicht müssen wir noch mal genau erklären, was Nils Bierbaumer gemacht hat.
Ja, die Logik seines Ansatzes ist einfach. Die technische Umsetzung ist schwierig. Sie haben es schon erwähnt, er hat Infrarotsensoren verwendet. Dieses Licht geht durch die Schädelknochen durch. Kann man wirklich das Blut im Gehirn so ein bisschen registrieren? Er hat eine Kappe konstruiert mit 20 solchen Sensoren auf dem Kopf, hat diesen Patienten aufgesetzt und hat ihnen dann Fragen gestellt, wo man die Antworten kennt. Liegt Hamburg an der Elbe? Bist du gerade in einem Porsche? Und dann hat er die Daten genommen und von einem Computerprogramm auswerten lassen. Es hat praktisch nach Mustern gesucht für diesen individuellen Patienten. Muster für Ja als Antwort und Muster für Nein als Antwort. Und das ist dann nach einer Weile, hat das funktioniert mit so einer 70-prozentigen Wahrscheinlichkeit. Und dann kam die nächste Stufe, dass man die Fragen gestellt hat, auf die man wirklich die Antworten wissen will. Wie geht es dir? Willst du Besuch? Und wenn man das mehrmals macht und dann kommt immer das gleiche Ergebnis raus, dann ist das eben eine Antwort, mit der die Familien auch was anfangen können.
Aber diese Wahrscheinlichkeit, wie bestimmt man die?
Das zeigt sich eben in dieser ersten Phase, wo man Fragen stellt, wo man die Antworten kennt. Und wenn es da 70% ist, dann stellt man die anderen Fragen. Aber es ist eben nicht wie in der Bibel, deine Rede sei ja, ja, nein, nein, so läuft das nicht. Das kann die Technik nicht leisten, aber es gibt eben Hinweise.
Aber das heißt, es ist schon eine Methode, die funktionieren könnte.
Keine Frage. Also es gibt andere Methoden des wissenschaftlichen Gedankenlesens mit Hirnscannern. Da ist man schon ein bisschen weiter. Das funktioniert im Labor sehr gut. Da hat man auch schon geschafft, mit Wachkoma-Patienten zum Beispiel zu kommunizieren. Das wirklich am Krankenbett umzusetzen mit EEG oder wie hier mit Infrarot ist sehr viel schwieriger. Aber da ist natürlich der Bedarf ganz groß. Es ist für die Patienten entscheidend zu wissen, ob es solche Kommunikationskanäle gibt. Die sehen ja, was mit ihnen passiert. Die werden irgendwann sich nicht mehr rühren können und müssen dann entscheiden, soll ich mich beatmen lassen, wenn ich nicht kommunizieren kann, ja oder nein. Und wenn es solche neuen Möglichkeiten gäbe, wäre das natürlich ein wichtiges Argument.
Und was ist jetzt die große Kritik daran?
Ja, die Kritik, die setzt im Grunde an der Statistik an. Und das ist nicht so einfach, denn die Signale aus dem Gehirn, wir denken im Gehirn ja nicht ja, nein, sondern da passieren tausend Sachen gleichzeitig. Das heißt, da passiert unendlich viel. Und es ist sehr schwer, da jetzt eine klare Analyse zu machen und das in diese zwei Töpfchen ja und nein einzusortieren. Und ein Informatiker aus Tübingen, Martin Spüler, der hat diese Daten einfach nochmal neu analysiert mit seinen eigenen Methoden, die wollte er da ausprobieren, hat festgestellt, ich sehe da überhaupt kein statistisch relevantes Ergebnis. Das ist im Grunde so, als ob die Maschine würfeln würde. Und das ist natürlich eine dramatische Aussage, die das alles sehr in Frage stellt.
Und für wie berechtigt halten Sie diese Vorwürfe?
Also da muss ich erstmal sagen, ehrlich, ich bin kein Statistiker, das geht weit über mein mathematisches Verständnis raus. Es ist in der Zeitschrift PLOS Biology die Kritik erschienen, es ist eine Antwort der Arbeitsgruppe Bierbaumer erschienen, es ist noch eine weitere Einschätzung von einem Experten. Und wenn ich mir das unterm Strich alles so anschaue, muss ich sagen, ja, es gibt verschiedene Methoden, diese Daten zu analysieren. Es kommt auf die Reihenfolge der Schritte sehr an. Ich kann wirklich nicht sagen, was da die richtige Methode ist, aber die Süddeutsche Zeitung, die das ja alles aufgebracht hat, die hat mit mehreren Hirnforschern gesprochen, hat mit Statistikern gesprochen, die anonym allerdings sagen, die Kritik ist berechtigt. Im Moment läuft an der Universität Tübingen eine Untersuchung, eine zweite bei der Deutschen Forschungsgesellschaft ist angestoßen und ich glaube, wir werden einfach abwarten müssen, bis wirklich offengelegt wird, wo hier die Fehler sind, bis da ein Konsens in der Wissenschaft dann auch entsteht.
Nun ist Nils Bierbaumer einer der prominentesten Wissenschaftler, hat viel geleistet in diesem Bereich. Für wie brisant halten Sie das Ganze?
Also erstmal, dass Niels Birbaumer ein renommierter Wissenschaftler ist, steht überhaupt nicht in Zweifel. Das sagen auch wirklich alle. Er ist Leibniz-Preisträger. Er hat wichtige Beiträge zum Lernen, zur Epilepsie, zu Parkinson geleistet. Er ist auf dem Gebiet ALS schon lange engagiert. Aber man muss sagen, er hat auch so ein paar exotische Sachen gemacht. Hat zum Beispiel versucht, Psychopathen mit Biofeedback Empathie beizubringen. Das hat für Schlagzeilen gesorgt. Da haben die Wissenschaftskollegen eher die Stirn gerunzelt. Also er hat diese zwei Seiten, aber man kann ihm sein Engagement für ALS sicher nicht in Frage stellen. Da hat er auch wirklich schon Erfolge gehabt, früher bei nicht ganz so schweren Fällen. Und er verfolgt das mit viel Engagement. Er leidet mit diesen Familien mit. Und deshalb ist es auch so tragisch, dass jetzt dieser Zweifel aufkommt. Aber das muss jetzt geklärt werden, keine Frage.
Und dass die Kritik an dieser Studie erst anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung kommt, ist das auch mit der Prominenz von Niels Birbaumer zu erklären?
Also das ist sicher ein Aspekt. Also Martin Spüler ist erstmal zur Arbeitsgruppe Birbaumer selber hingegangen, hat sich mit denen zusammengesetzt, hat gemeinsam das analysiert. Da ist man aber nicht auf einen Konsens gekommen. Und dann hat er als nächstes die Uni Tübingen angesprochen. Und da hat man schon den Eindruck, das ist so ein bisschen verzögert worden, weil für die Uni Tübingen ist Niels Birbaumer einfach ein Aushängeschild. Und da kratzt man nicht so gern dran. In der Zwischenzeit haben sie an der Untersuchung angeleiert. Und dann hat Martin Spüler seinen kritischen Artikel an PLOS Biology geschickt, wo auch die ursprüngliche Arbeit von Niels Birbaumer erschienen ist. Und da hat es auch wieder lange gedauert. Da spielt das Renommee sicher eine Rolle. Aber ich habe den Eindruck, jetzt ist das alles in den richtigen Bahnen. Die Kritik ist öffentlich. Es wird eine Untersuchungskommission, ist schon am Arbeiten. Es wird Ergebnisse geben. Von daher kann man das, glaube ich, nichts von der grundsätzlichen Kritik am Wissenschaftssystem nutzen.
Bleibt die Frage, was das Ganze für die mögliche Kommunikation mit Locked-In-Patienten bedeutet.
Ja, also keine Frage. Es gibt einen unendlichen Bedarf für diese Menschen, einen Kommunikationskanal zu finden. Und Niels Birbaumer hat sich, er ist jetzt 74, dass er immer noch so engagiert dabei ist, liegt daran, dass kein anderer das macht. Und deshalb ist es im Grunde wichtig, dass andere jetzt diesen Pfad aufnehmen. Die Methoden entwickeln sich immer weiter. Ich bin sicher, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass das irgendwann funktionieren wird. Aber man muss sich wirklich darauf verlassen werden. Gerade wenn es um Fragen geht, sollen wir die Beatmungsgeräte abschalten? Dann kann so eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, nützt einem da nichts. Dann müssen die Geräte so gut sein, dass sie wirklich definitiv die Meinung und die Antwort des Patienten selbst widerspiegeln.
Volkert Wildermuth, Biochemiker und Wissenschaftsjournalist. Danke.